SWR 2 Forum.
Effektiv entspannt. Was bedeutet eigentlich Gelassenheit? Am Mikrofon ist Carsten Umlauf. Alle sind im Stress, ob Politiker, Hausfrau, Arbeiter oder Teenager. Und alle leiden darunter. Dabei können wir uns ein Leben ohne täglichen Druck und Anspannung kaum noch vorstellen. Mehr Gelassenheit fordern stapelweise Ratgeber und versprechen uns einen entspannten Lebensstil, innere Unabhängigkeit, wollen unser emotionales Selbstmanagement verbessern. Aber was heißt das? Kann man Gelassenheit tatsächlich lernen und trainieren mit Bettlektüre und Wellnessprogramm? Der Psychologe Louis Leviton hat darüber ein Buch geschrieben, Die Kunst, gelassen zu bleiben. Herr Leviton, was genau suchen die Leute, mit denen Sie sprechen, die Rat bei Ihnen suchen? Wollen die was abschütteln? Stress, Überforderung?
Ja, durchaus Stress im Sinne von, ich fühle mich überfordert, ich komme mit den vielfachen Anforderungen nicht mehr zurecht und der Preis, den ich zahle, ist einfach zu hoch. Ich fühle mich schlecht, gesundheitlich angeschlagen und die Lebensfreude ist nicht mehr da.
Und sind die sich dann da tatsächlich drüber bewusst oder kommen die und sagen, ja, seit ein paar Wochen habe ich da so ein Händezittern, Schweißausbrüche, können Sie mir helfen?
Nein, die meisten kommen, weil sie sich durchaus bewusst sind, dass sie sich unglücklich fühlen und auch nicht mehr so leistungsfähig sind. Das ist ein Teil der erfolgreich Gestressten. Die anderen, die nicht so erfolgreich gestresst sind, leiden einfach und sagen, ich komme in eine Sinnkrise und muss verschiedene Fragen beantworten. Worin besteht der Sinn meines Lebens? Wie komme ich weiter und wie kann ich eigentlich mein Leben und meine Arbeit und meine Familie in Einklang bringen? Und das sind schon fundamentale Fragen.
Da denke ich, werden wir auch im Laufe des Gesprächs noch weiter drauf kommen. Nur eine kurze Frage noch. Wer ist es, der da zu Ihnen kommt? Ihr Buch hat ja den Untertitel Erkundungen bei den Besten. Also sind es in erster Linie Führungskräfte, Leute, die in der Öffentlichkeit stehen?
Das sind sowohl Führungskräfte als auch Schauspieler, Politiker, Personen schon eher aus, sage ich mal, der sogenannten ersten Riege, aber auch ganz gewöhnliche Personen, die sich manchmal den Luxus leisten, sich mit Fragen auseinandersetzen zu wollen, weil sie solche Gespräche für notwendig erachten.
Die Ethnologin Professor Helene Basu von der Uni Münster hat Feldforschungen in Indien gemacht. Einer ihrer Schwerpunkte ist die transkulturelle Psychiatrie. Frau Basu, ist Stress und wie wir damit umgehen, vor allem eine kulturelle Frage?
Zum Teil. Also es gibt sicherlich Stress, der überkulturell ist. Zum Beispiel in Indien sind Studenten, Studierende stehen sehr stark unter Stress jeden Monat im März. Wenn die Examen anstehen, dann hat man eine Welle von Selbstmorden unter Studierenden. Insofern würde ich sagen, gibt es eine Form des Stresses des modernen Lebens, der überkulturell ist. Dann gibt es natürlich unterschiedliche Weisen des Umgangs mit Stress. Und da spielt dann die Kultur doch wieder eine große Rolle.
Inwiefern zum Beispiel, dass die eben nicht zum Arzt gehen, sondern zum Tempel? Wenn sie ihren Stress irgendwie bewältigen wollen oder Symptome wie Depression bewältigen wollen?
Ja, zum Beispiel die Religion spielt sicher eine große Rolle, dass es religiöse Orte gibt, an denen man auch Ruhe findet. Oder Musik ist auch sehr wichtig, dass man auch selber teilnimmt, dass man zum Beispiel in einem Tempel auch Teil einer Musikergruppe ist, singt zusammen. Das ist sicherlich auch ein wichtiges Moment.
Aber es können die gleichen Ursachen sein, also zum Beispiel Prüfungsangst oder Überforderung im Job und so weiter.
Ja.
Also wenn man jetzt eine ganz bestimmte Klientel anschaut.
Da gibt es doch große Unterschiede, also auch klassenmäßig. Die indische Mittelklasse, die vor allen Dingen unter diesem Leistungsdruck steht, da ist es wahrscheinlich seltener, dass man zum Tempel geht, sondern da würde man vielleicht eher auch zu Psychopharmaka greifen.
Unsere dritte Gesprächspartnerin, die Philosophin Dr. Nathalie Knapp aus Berlin. Die Frage nach einem gelingenden, gelassenen Leben haben sich auch Philosophen immer wieder gestellt, von den antiken Stoikern bis zu den Philosophen der Lebenskunst. Frau Knapp, warum boomt das Problem zurzeit?
Ich denke, das Problem boomt zurzeit, weil wir uns in einem enormen gesellschaftlichen Dilemma befinden. Denn Stress, das darf man nicht vergessen, erfährt eine sehr große gesellschaftliche Wertschätzung. Wer gestresst ist, der hat seinen Arbeitssoll übererfüllt und der hat damit auch bewiesen, dass er ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft ist. Das heißt, wir haben was davon, gestresst zu sein. Aber gleichzeitig sehen wir uns alle nach Gelassenheit. Und wenn wir dann dieses Ideal verwirklichen, verlieren wir einen Teil der gesellschaftlichen Wertschätzung. Deshalb suchen im Moment ja alle nach Methoden, gleichzeitig hochproduktiv zu sein und ganz gelassen. Was dann natürlich nicht funktionieren wird, zumindest nicht nach dem philosophischen Ideal der Gelassenheit.
Vielleicht können wir dieses philosophische Ideal gleich noch näher erläutern. Nur die Randbeobachtung, die Frage nach dem, wie es einem geht, die ist ja auch immer gleich gekoppelt mit dem Stress. Ja, man sagt heutzutage nicht mehr so, ja, mir geht's gut oder mir geht's schlecht, sondern ganz gut, bin halt im Stress.
Ja, weil es eben wertgeschätzt wird, im Stress zu sein. Und wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, dass wir alle diese Wertschätzung für den Stress haben, dann werden wir uns davon auch sehr schwer nur befreien können. Denn wir sehen uns ja auch alle nach Wertschätzung. Und wenn wir uns gegenseitig wertschätzen, weil wir gestresst sind, dann ist das ein gesellschaftliches Problem.
Herr Leviton, sehen Sie das ähnlich? Stress Nein. wird wertgeschätzt?
Nein, ich glaube nicht, dass es wertgeschätzt ist. Leistung wird wertgeschätzt. Erfolg wird wertgeschätzt. Aber im Stress sein ist eher ein Makel und Personen, die sich damit schmücken, kommen zumindest in der Wirtschaftswelt nicht weiter. Wer gestresst ist, ist nicht erfolgreich. Wer gelassen wirkt und souverän mit dem Stress umgeht, der wird als Führungskraft anerkannt und auch als Persönlichkeit anerkannt.
Warum sagen dann immer alle, ich bin ein bisschen gestresst, aber sonst geht's mir sehr gut? Das wäre ja nicht notwendig, wenn es nicht eine gewisse Anerkennung erfahren würde, gestresst zu sein. Eben wenn es nicht beweisen würde, dass ich dann wirklich genug gearbeitet habe und an meine Grenze gegangen bin. Und das ist ja was, was wir alle von uns erwarten.
Ich glaube, die Menschen sind gestresst, weil tatsächlich die Anforderungen steigen. Und viele wollen unüberlegt damit sagen, ich habe sehr viel zu tun und befasse mich mit vielen Dingen. Das wäre allerdings, glaube ich, zu lange. Und so gibt es so Formeln oder auch Codewörter, die nun mal modische Trends erfahren. Und diese Mode dauert schon sehr lange. Und inzwischen ist es keine Mode, sondern das ist ein gefühltes Erleben dieser vielfältigen Anforderungen und teilweise Überforderungen.
Und Sie denken, dass es möglich ist, gleichzeitig hochproduktiv und ganz gelassen zu sein?
Ich glaube, dass ein gewisser Stress notwendig ist, damit man viel leistet. Es ist immer nur die Frage, wann ist dieser Turning Point? Wann ist die Gelassenheit ein Ausdruck für zu viel Ruhe? Und jeder Schauspieler wird sagen, ein gewisses Lampenfieber ist ja auch gut, um Höchstleistungen zu erbringen. Wenn dieses Lampenfieber nur zu lange und zu intensiv andauert, dann natürlich sind die Folgen verheerend.
Versuchen wir uns dem Thema der Sendung ein bisschen anzunähern. Wir sprechen jetzt über Stress, was man vielleicht in einem Umkehrschluss sagen könnte, die Abwesenheit von Stress, das wäre Gelassenheit. Eine Reihe von Büchern, die stellt ja Gelassenheit immer in den Zusammenhang von Entspannung. Kann man Gelassenheit also als eine Art Wellnessprogramm sehen, das ich meiner eigenen Psyche gönne?
Also ich würde sagen, es gibt sehr unterschiedliche Dimensionen von Gelassenheit und das wäre wahrscheinlich die psychologische Dimension der Gelassenheit. Wir haben aber auch noch eine philosophische Dimension von Gelassenheit, eine spirituelle Dimension von Gelassenheit. Ich würde sogar sagen, es gibt eine politische Dimension von Gelassenheit. Und das wäre alles sehr unterschiedlich zu definieren.
Definieren Sie mal die philosophische.
Die philosophische Dimension der Gelassenheit geht wirklich weit über diesen Horizont von individueller Funktionstüchtigkeit raus. Der Philosoph Volker Schürmann hat einmal ein sehr schönes Beispiel gebracht in seinem Buch über Gelassenheit. Er hat das Volk der Gallier bei Asterix als sozusagen den Prototyp eines gelassenen Volkes dargestellt. Warum? Man könnte ja sagen, die Gallier bei Asterix, die sind zwar sehr bedroht und einsam in ihrer Situation, aber sie haben ja den Zaubertrank. Sie sind unbesiegbar und haben deshalb dieses enorme Selbstbewusstsein oder diese Übermacht. Aber Volker Schürmann sagt, sie sind nicht deshalb gelassen, weil sie den Zaubertrank haben. Das wäre eben nur Selbstbewusstsein oder Übermacht, wie man das nennen könnte. Sondern sie sind deshalb gelassen, weil sie immer noch eine bestimmte Angst haben. Und zwar die Angst, dass ihnen der Himmel auf den Kopf fallen könnte. Und genau diese Angst macht ihr Selbstbewusstsein zur Gelassenheit. Das ist eine ganz interessante These, weil diese Angst, dass einem der Himmel auf den Kopf fallen könnte, beweist, dass man ein Bewusstsein hat für all das, worüber man im Leben keine Macht hat. Also für die Dinge, die über meine Machbarkeit hinausgehen. Und die philosophische Definition der Gelassenheit wäre sowas wie sich anfreunden mit den Dingen, über die ich keine Macht habe und trotzdem im Leben meinen Platz einnehmen. Das heißt sowas wie Freundschaft schließen mit dem Unverfügbaren.
Als Franzose fühle ich mich da angesprochen und kann mich mit dem Gedanken anfreunden.
Lässt sich diese philosophische Dimension auch mit der Psychologie verbinden, Herr Leviton?
Durchaus, wobei ich, wenn ich zurückkommen darf, auf Gelassenheit als Abwesenheit von Stress. Aus meiner Sicht gibt es keine Abwesenheit von Stress, weil Stress ist Energie und solange wir leben, gibt es nun mal diese Lebensenergie. Es stellt sich nur die Frage, ob diese Energie ist positiv oder negativ. Meine Definition, wie ich Gelassenheit definiere, ist, es handelt sich um einen lebenslangen Lernprozess. Und dieser Lernprozess beinhaltet eben die Fähigkeit, über sich nachzudenken, in sich hineinzugehen, sich selbst zu steuern und vor allem aus den Erfahrungen zu lernen.
Also man kann sich selbst gelassen machen, indem man das lernt und immer wieder einübt.
Ja, wobei, wie gesagt, das ist ein lebenslanger Prozess, den man aber schnell verlieren kann. Wenn ich dran denke, wie ich manchmal im Verkehr Stau stecken bleibe, dann verliere ich durchaus auch die Gelassenheit.
Frau Basu, wie ist es aus Ihrer Sicht, dieses Bewusstsein, dass einem der Himmel auf den Kopf fallen könnte, beziehungsweise das Anfreunden mit Dingen, über die man keine eigene Macht hat, ist es in anderen Kulturen vielleicht stärker als bei uns?
Ja, auf jeden Fall ist die Beziehung zu dem, worüber man keine Macht hat, vielleicht nochmal eine andere. Also die vielen Techniken zum Erlernen von Gelassenheit, die man aus den indischen Religionen kennt, aus dem Buddhismus oder dem Yoga, Meditations-, Atemübungen, Dinge dieser Art, die dienen ja alle dazu, eine Distanz zu schaffen zu dem Alltäglichen, zu dem, was Druck ausübt. Und in den indischen Religionen wäre die höchste Stufe der Gelassenheit, sich überhaupt von der Welt zu verabschieden, also ein Asket zu werden und sich aus dem Getümmel oder aus dem Verkehr herauszuziehen und trotzdem aber damit verbunden zu bleiben. Also die Distanz ist eigentlich das Entscheidende, die man schafft herzustellen.
Das trifft sich ja dann schon auch ganz stark mit der christlichen Religion, beispielsweise bei Meister Eckhart. Da ist die Gelassenheit ja ganz ähnlich definiert. Nicht so sehr als Weltabgeschiedenheit, aber als Ablassen von all diesen Dingen, die verhindern, dass ich ein glückliches Leben habe, weil sie mir weggenommen werden können. Das heißt Armut im äußeren Sinne, aber auch Armut im inneren Sinne als sich abwenden von den eigenen Glücksvorstellungen.
Ja, wobei, also da gibt es sicherlich Parallelen, aber die Vorstellung von Glück ist auch eine andere. Oder die Befreiung, die man anstrebt, liegt eigentlich darin, das Begehren aufzugeben. Und das ist dann das Glück, dass man nicht mehr nach etwas strebt.
Empfinden das die Leute im Alltag auch, wenn man jetzt an Ostasien denkt zum Beispiel? Also das ist ein philosophisches Ideal, aber empfinden das die Menschen selbst auch so?
Zum Teil. Also das ist auf jeden Fall ein hoher Wert, den natürlich nur die wenigsten zu erreichen imstande sind. Aber es ist sicherlich ein Ideal, dass man auch im Alltag versucht zu leben und was dazu führt, zu einer doch vielleicht sehr hohen Akzeptanz auch dessen, was ist. Also das, was man nicht ändern kann, worüber man keine Kontrolle hat, ja, so ähnlich wie bei den Galliern, dass man das anerkennt und daraus natürlich auch eine gewisse Stärke gewinnt.
Ich komme gerade aus China zurück, wo ich eine Woche vor Ort gearbeitet habe und wenn man den großen asiatischen Raum und insbesondere China sieht, dann sehe ich, dass sich da sehr, sehr vieles verändert und im Grunde genommen wir sozusagen die westlichen Werte, also Schnelligkeit, Komplexität, das nimmt rasant zu und die Gelassenheit auch durchaus, glaube ich, in Vergessenheit gerät, weil eine Abkopplung von den eigenen Wurzeln und der eigenen Religion stattfindet.
Das ist sicher richtig, dass sich die Dinge rasant verändern, nicht nur in China, überall in Asien. Aber man kann gleichzeitig auch beobachten, dass doch sehr vieles parallel existiert. Also ich glaube nicht, man kann einfach sagen, das eine wird durch das andere abgelöst, sondern es wird auch vieles wieder erinnert. vielleicht in einen neuen Kontext übersetzt, zum Beispiel Yoga. Oder in Bombay gibt es die Lachtherapie. Ja? Da treffen sich die Leute jeden Morgen um 7, um gemeinsam zu lachen. um diese Gelassenheit, um in den wirklich sehr stressigen Bombayer Alltag danach einzutauchen.
Ich stelle mir vor, gerade unsere Abgeordneten im Bundestag, die sich um 7 Uhr treffen, das wäre wirklich mal herzenserfrischend.
Sie haben eben beide die Veränderung und das Tempo von Veränderung angesprochen. Habe ich denn als gelassener Mensch dieses Gefühl von Veränderung nicht mehr oder nicht mehr so stark? Ist es ein Zustand innerer Gleichmut, vielleicht sogar Gleichgültigkeit?
Ja, also ich würde nicht sagen, dass das natürlich einerseits die Geschwindigkeit, aber gerade angesichts der Geschwindigkeit kann man ja auch wieder eine Gelassenheit entwickeln. Also ja, wenn man dann sieht, letztlich wiederholt sich alles, nur in einer größeren Beschleunigung.
Ich würde auch nicht sagen, dass Gelassenheit in irgendeiner Form mit Gleichgültigkeit gleichgesetzt werden kann, sondern eher mit sowas wie Offenheit, mit einem Handeln ohne Ergebnisorientierung. Wir haben ja diese zielorientierte Logik im Westen etabliert, wo wir eine Vorstellung entwickeln, die wir erreichen wollen, und dann etablieren wir alle Energien, um dieser Vorstellung irgendwie zu entsprechen. Und das setzt uns dann eben ganz oft in Stress, weil da Dinge dazwischen kommen, die uns zurückwerfen und so weiter. Und in vielen anderen Kulturen hat man ja oft mehr diese möglichkeitsorientierte Logik. Das heißt, man bedenkt, was man jetzt gerade zur Verfügung hat und was man daraus machen könnte. Das bezieht vielmehr die Komplexität des Lebens mit ein. Das heißt, das, worüber ich keine Macht habe, aber auch das, was mir zufallen könnte jetzt im Augenblick. Und Stress entsteht ja ganz oft dadurch, dass ich eben meine Vorstellungen nicht erfüllen kann.
Zufallen ist aber auch ein ganz gutes Stichwort. Welche Rolle spielt der Zufall und die Akzeptanz des Zufalls, wenn man über Gelassenheit nachdenkt? Frau Knapp.
Ja, Gelassenheit, also beispielsweise bei Seneca, aber auch eben im Buddhismus, in allen spirituellen Traditionen, hat ja immer damit zu tun, zu lernen, im Jetzt zu leben und zu akzeptieren, dass sowas wie Glück nicht planbar ist. Und dieses im Jetzt leben sagt sich so einfach, ist aber sehr schwierig, weil wir eben uns immer auf Ziele hin orientieren und die sind eben nicht im Jetzt. Und die ganzen Übungen, die dafür zur Verfügung gestellt werden, in den unterschiedlichsten Traditionen, sowohl in philosophischen als auch in spirituellen Traditionen, die haben immer mit Dingen zu tun, die man nur im Jetzt tun kann. Beispielsweise das Atmen spielt ja eine ganz große Rolle. Gerade neulich hat jemand zu mir gesagt, man kann nicht für die Zukunft atmen. Man kann für die Zukunft essen, aber man kann nicht für die Zukunft atmen. Deshalb tut man das sehr bewusst in diesen Übungen, die zur Gelassenheit führen sollen. Genauso ist es beispielsweise mit dem Lieben. Man kann auch nicht für die Zukunft lieben. Das sind alles Dinge, die in diesen Kontexten, wo dieses sich einüben in Gelassenheit stattfindet, eine sehr große Rolle spielen. Dinge, die man nur jetzt tun kann.
Ich glaube, dass das Thema Zielorientierung durchaus wichtig ist. Und ich frage mich manchmal, ob dieses im Hier und Jetzt Leben nicht auch eine gedankliche Kapriole ist. Ich will das auch begründen. Der Mensch kann nicht losgelöst betrachtet werden von seiner Vergangenheit und seiner Zukunft. Und wenn ich über mich reden darf, ich plane die ganze Zeit im Grunde genommen. Ich plane meine Termine. Es wäre mir nicht möglich gewesen, heute zum Termin zu erscheinen, wenn ich nicht meine Termine planen würde. Und in meinem Buch, ich habe verschiedene Personen interviewt, dann ist die Zielorientierung ein sehr, sehr wichtiges Kriterium, weil wer sich keine Ziele setzt, der kann auch zum Beispiel keine Erfolge erzielen und er kann sich auch nicht als erfolgreich fühlen. Ich unterscheide zwischen sich erfolgreich fühlen und sich glücklich schätzen. Aber wenn wir im Unternehmen arbeiten, dann haben wir immer Ziele, die wir erreichen sollen. Nicht um glücklich zu sein, aber weil sie uns vorgesetzt werden oder weil wir das Glück haben, sie mitdefinieren zu können. Und das bedeutet für mich, wenn ich Ziele mir vorsetze oder vornehme, dann bedeutet das, dass ich eine Erfolgszuversicht habe, dass ich auch mich selbst wertschätze, denn sonst würde ich mich ja gar nicht trauen, solche Ziele mir vorzunehmen.
Da gibt es offensichtlich diese zwei Dimensionen oder diese zwei Arten von Gelassenheit. Die einen, die gut planen und genau wissen, was sie als nächstes machen und sich deswegen nicht stressen. Und die anderen, die im Moment leben und gar nicht drüber nachdenken, was kommt.
Ja, aber die, die gut planen, können auch nicht verhindern, dass ihnen der Himmel auf den Kopf fallen könnte. Das ist das große Problem an der Angelegenheit.
Ja, aber man könnte ebenso sagen, wer sich keine Ziele setzt und im Hier und Jetzt zu leben versucht, der schafft sich damit natürlich auch eine neue Art von Stress. Denn dieses Hier und Jetzt ist eben nicht eine rein individuelle Angelegenheit. Entweder ich wähle ein Leben als Asket zum Beispiel, dann kann ich natürlich selbst entscheiden, wie mein Hier und Jetzt aussieht. Wenn ich aber in die Gesellschaft eingebunden bleibe, dann kann ich das eben nicht. Und dann schafft natürlich sich keine Ziele zu setzen oder nicht in die Zukunft zu planen, eine eigene Art von Stress.
Ja, vielleicht muss man hier genauer betrachten, was es bedeutet oder bedeuten könnte, in unserer Gesellschaft im Hier und Jetzt zu leben. Ja. Denn natürlich ist es eine andere Geschichte, sich in Indien in irgendeine Hütte auf irgendeinen Berg zurückzuziehen und nur von Blumen und Pflanzen und was mir so zufällt zu leben, als hier inmitten der westlichen Gesellschaft im Hier und Jetzt zu leben. Da geht es mehr darum, wenn ich es jetzt philosophisch betrachte, sich wieder einer möglichen Offenheit der Wahrnehmung anzunähern. Und Offenheit der Wahrnehmung kann immer nur im Hier und Jetzt stattfinden. Und wir denken ja immer, Wahrnehmung sei eine ganz einfache Sache. Wir kommen in irgendeinen Raum und da ist irgendwas und dann nehmen wir das eben wahr. Aber Wahrnehmung findet eben ganz anders statt. Wir konstruieren das, was wir sehen, durch die Vorstellungen, die wir davon haben, während wir wahrnehmen. Wahrnehmung ist kein passiver Vorgang, sondern ein sehr aktiver Vorgang. Und wenn da keine Offenheit besteht, weil wir eben immer schon auf ein bestimmtes Ziel in der Zukunft orientiert sind, dann können wir überhaupt nicht mitkriegen, ob sich beispielsweise gerade was verändert hat und vielleicht es auch notwendig ist, ganz andere Dinge mit einzubeziehen. Und das schafft nicht nur privat, sondern auch gesellschaftlich große Probleme, dass wir diese Offenheit der Wahrnehmung gar nicht mehr besitzen.
Dem kann ich mich anschließen und ich glaube, dass das, was Sie ansprechen, aus psychologischer Sicht nennt man das Prinzip der Achtsamkeit. Ein sehr, sehr wichtiges Prinzip, nämlich tatsächlich die Sinnesebenen zu öffnen und sich auf den Moment auch einzulassen. Das schließt jedoch natürlich nicht aus, dass man sich Ziele vornimmt und dass man sein Leben auch versucht zu planen.
Aber, und das wäre der philosophische Aspekt der Sache, dass es immer notwendig ist, diese Ziele immer wieder in Frage zu stellen und nicht selbstverständlich vorauszusetzen, dass sie heute gelten, morgen gelten, übermorgen gelten, in diesen Vorstellungsgesprächen, in denen immer wieder gefragt wird, wo sehen Sie sich in 10 Jahren? Das mag sehr interessant sein für die Menschen, die diese Fragen stellen, aber für mich ist es völlig absurd, weil wenn ich jetzt schon wüsste, wo ich in 10 Jahren stehe, dann bräuchte ich dieses Leben nicht mehr zu leben, dann schließe ich das Leben vollkommen aus.
Wir haben über Wahrnehmung gesprochen, Wahrnehmung der Welt, eine Offenheit gegenüber der Welt. Wahrnehmung kann ja auch die Selbstwahrnehmung betreffen in diesem SWR2-Forum, in dem wir uns der Gelassenheit widmen. Selbstwahrnehmung und Selbstprojektion, Herr Leviton, wie groß ist da der Unterschied? Sie haben am Anfang gesagt, Gelassenheit ist etwas, das wir der Welt auch gerne zeigen wollen. Ist es so eine Art Lebensideal, das man gerne vorspielt, mit dem man auch gerne hausieren geht, also eine Art neues Statussymbol? Ich sehe das gelassen, ich stehe darüber.
Nun ja, wir bemühen uns darum, ein Bild zu projizieren, dass wir ja gelassen sind. Und wenn wir unsere Politiker anschauen, die Diplomaten, die Wirtschaftsbarone, Kapitäne, die versuchen immer den Eindruck der Gelassenheit zu vermitteln. Tatsache ist, dass viele dieser Personen, wenn ich das mal so hart sagen darf, die haben gar keinen Zugang zu sich selbst und zu ihrer inneren Welt und oftmals verkörpern sie ja sehr erfolgreich Rollen, ohne dass sie tatsächlich in Verbindung stehen zu sich selbst. Und wenn wir reden von Terminhetzen, von Termindruck, dann glaube ich, dass viele dieser Personen außerhalb von sich selbst stehen und kaum sich die Zeit nehmen, über sich nachzudenken und in sich hineinzuhorchen. Und deswegen verlassen sie auch dieses dialogische Prinzip von ich und du oder ich und wir, sondern das sind oftmals große Narzissten, die sich selbst wunderbar darstellen, aber wirklich kein Ohr dem anderen schenken, nicht zuhören und manchmal auch gar nicht eine Offenheit haben.
Ich versuche das mal plastisch darzustellen. In Ihrem Buch habe ich ein Interview gefunden mit Stefan Aust, dem ehemaligen Spiegel-Chefredakteur,
ja,
in dem er vorgibt, sich nie über Stress Gedanken gemacht zu haben, vor Ihrem Interview jedenfalls, gleichzeitig aber seine Mitarbeiter peinlich genau kontrolliert hat, dass denen kein Fehler unterläuft, der sich nach seiner Entlassung angeblich überhaupt nicht gegrämt hat, sondern mit dem Wahlspruch Man is a problem-solving animal, also der Mensch ist ein Problemlösetier, den nächsten Aufgaben widmet. Wenn man das liest, dann denkt man, da verwechselt jemand Gelassenheit mit Selbstgefälligkeit. Passiert häufiger, oder?
Ja, durchaus. Wobei, steht mir nicht zu, ihn jetzt zu beurteilen als selbstgefälligen Menschen.
Machen Sie es unabhängig von ihm.
Sondern ich glaube, dass Personen gehen nun mal sehr unterschiedlich an die Aufgaben oder an die Mitmenschen heran. Und manche behaupten von sich, sehr rational an Dinge zu gehen. Wenn man natürlich die andere Seite der Medaille sich anschaut, dann sieht es in vielen Fällen, sage ich mal, sehr anders aus. Das ist eben die Frage, wie wir unsere Gedanken, unsere Gefühle und unsere körperlichen Wahrnehmungen in Einklang bringen können. Und manche schalten einen Teil dessen aus.
Ich finde es auch an dieser Stelle sehr wichtig, darüber zu sprechen, dass Gelassenheit eben nicht nur eine persönliche Angelegenheit ist, sondern auch immer eine Angelegenheit von Beziehungen. Das heißt, wie trete ich mit der Welt in Beziehung? Und eine solche Haltung, in der ich eben mich nicht angreifen lasse von egal, was gerade passiert, ist ja eine sehr beziehungslose Haltung.
Richtig.
Deshalb ist Gelassenheit im Grunde genommen eben nicht diese Gleichgültigkeit, sondern ich kann durchaus mich ärgern darüber, dass ich jetzt entlassen werde, ja. Aber ich kann mir gleichzeitig der größeren Dimension des Lebens, über die ich eben nicht immer die Macht habe, bewusst sein. Und ich weiß ja auch nie, inwiefern meine Aufmerksamkeit oder meine Handlungen, die ich jetzt gerade vollziehe, dann einen Einfluss haben oder nicht. Das heißt, ich kann mich über irgendetwas ärgern und durchaus handeln und trotzdem auf einer anderen Ebene gelassen sein, weil ich eben nicht davon ausgehe, dass alles so eintreffen muss, wie ich es mir vorgestellt habe. Und diese Dimension von Gelassenheit macht ja tatsächlich erst dialogfähig. Und ich würde auch sagen, das ist eben die politische Dimension von Gelassenheit. Sie macht auch erst demokratiefähig. Denn ich kann nur zur Wahl gehen und eine Partei wählen, die vielleicht nur noch drei andere außer mir wählen, wenn ich gelassen damit umgehen kann, dass diese Partei nicht gewinnen wird und mich trotzdem einbringe in diese Gemeinschaft, in der ich lebe. Und gelassen zu sein bedeutet eben dialogfähig zu sein, aber auch eben überhaupt erst politisch handlungsfähig zu sein. Ansonsten schiebt man sich gegenseitig Argumente zu und versucht, Macht auszuüben.
Ich wollte bei diesem Aspekt der Beziehung noch ein bisschen bleiben. Es spielt dann aber offensichtlich auch keine Rolle, in welcher Beziehung man steht. Ob das in der Gemeinschaft, in der Familie, also eine Liebesbeziehung zum Partner auch. Also da gibt es jetzt keine Wertung oder sowas, Frau Knapp.
Wertung in, ich habe die Frage nicht richtig verstanden.
Ja, ich meine, gibt es Beziehungen, in denen man gelassener sein kann als in anderen Beziehungen? Also fühlt man sich in der Familie, wenn man in der Familie geborgen ist, gelassener, als wenn man jetzt sich einer Gemeinschaft, einer Partei, Religionsgemeinschaft oder was auch immer verbunden fühlt?
Und das kommt ganz auf die Familie an, würde ich sagen. Also es gibt sehr viele Menschen, die fühlen sich in ihrer Familie am wenigsten gelassen und andere, die fühlen sich am meisten gelassen. Das hängt, glaube ich, immer davon ab, wie viel Offenheit in einem bestimmten Umfeld möglich ist. Das heißt, wie sehr kann ich es mir leisten, in dieser Gemeinschaft wirklich mal ins Blaue zu denken, nicht perfekt zu sein, mich wirklich auf das Neue, was mir jemand vielleicht entgegenbringen könnte, einzulassen. Also wenn ich ein Gespräch führe und eine festgelegte Meinung habe und dem anderen versuche, die zu offerieren, dann ist das eine Sache. Wenn ich aber versuche, die Meinung des anderen wirklich zu verstehen, ist das eine andere Sache. Also wie viel Beziehung kann ich mir leisten, ohne vielleicht dann eins auf den Deckel zu kriegen hinterher? Und natürlich ist das oft in der Familie leichter als in politischen Parteien, aber es hängt eben von der Kultur der Gemeinschaft ab.
Nicht perfekt zu sein, Frau Basur, ist das eine Frage, die gerade in asiatischen Kulturen eine stärkere Rolle spielt, also mehr akzeptiert wird als bei uns?
Ja, ich denke, man müsste natürlich auch darüber sprechen, was man unter sozialen Beziehungen versteht. Einer der größten Unterschiede vielleicht zwischen unserer Kultur und anderen Kulturen besteht ja darin, welchen Wert wir sozialen Beziehungen beimessen. Wir gehen ja eigentlich immer vom Individuum aus. Also wir reden ja jetzt auch immer über die Befindlichkeit letztlich des Individuums. Und in anderen Kulturen ist eben der höchste Wert nicht das Individuum, sondern es sind die sozialen Werte, die sozialen Beziehungen. Und um diese sozialen Beziehungen zu gestalten und aufrechtzuerhalten, das lässt dann eben auch unter Umständen ein größeres Maß an Toleranz zu, wenn Leute sich idiosynkratisch anders verhalten. Oder vielleicht, ja, der eine hat nicht so viel Erfolg, der andere hat mehr Erfolg. Im Ganzen gesehen spielt es aber keine Rolle, weil es eben auf den Menschen ankommt und auf die Beziehung, auf seine Stellung in der Gemeinschaft. Das ist wichtiger als das, was er dann tatsächlich leistet. Und insofern schafft das natürlich auch eine größere Akzeptanz von Verhaltensweisen oder wie sich jemand fühlt, ja.
Die Position in Gemeinschaften, die kann aber auch sehr stressen. Also man ist ja auch hier in unseren westlichen Gesellschaften, sage ich mal allgemein, sehr auf Gemeinschaft und auf sein Standing in der Gemeinschaft, auf sein Image sehr angewiesen auch, ne? Weil das sehr schnell auch auf einen zurückfallen kann.
Ja, natürlich. Ich habe das aber jetzt auf der Ebene der Werte. Also wenn wir uns angucken, was bewertet eine Kultur besonders, dann bewertet unsere Kultur immer die Sachebene, die Dinge, das Materielle, das Individuum letztlich höher als die Beziehungen. Ja, das scheint so, als könnten wir das quasi selbst entscheiden, mit wem und wie wir Beziehungen gestalten. Während in anderen Kulturen die Beziehungsebene den höchsten Wert beigemessen bekommt. Und das setzt natürlich voraus, dass dann auch das Individuum in diesem Beziehungsgeflecht eine andere Position hat. Natürlich kann das einerseits auch stressen, aber es gibt dann eben doch auch immer Gegengewichte dagegen. Also wenn man mit dem einen nicht auskommt, kann man mit anderen, kommt man gut aus und trotzdem ist man immer noch Teil dieses sozialen Ganzen.
Ich finde das ganz wichtig, diese Bemerkung, denn da kommt es ja gerade nicht auf das Image an, das der Einzelne in diesem Ganzen hat, sondern eben es kommt auf das Ganze an. Und das können wir uns hier gar nicht mehr richtig vorstellen, wie es sich anfühlen könnte, nicht auf das eigene Image innerhalb des Ganzen vor allem zu achten, sondern vorerst auf das Ganze zu achten.
Als Nachfahre der Gallier fühle ich mich hier angesprochen. Wir reden über Bindung und die sozialpolitische Dimension. Die Franzosen haben ja bekanntlich in der Französischen Revolution vieles mit Gewalt abgeschafft und sind mit Werbe, mit großem Engagement, haben sie ein System außer Kraft gesetzt. Und wenn ich auf den Begriff der Gelassenheit zurückkommen darf und die politische Dimension, das bezogen auf Indien bedeutet, dass die Menschen sich jedoch auch mit einem Kastenwesen auch einverstanden zeigen, wenn ich das mal wertneutral beschreiben soll. Das hat aber auch eine gefährliche Dimension, weil wir lernen, politische Systeme auch als vielleicht gottgegeben zu akzeptieren oder nicht gottgegeben, sondern wie auch immer bedingt. Und ich glaube, dass gerade in Frankreich die politische Dimension immer sehr, sehr wichtig war, nämlich ein politisches System auch in Frage zu stellen oder gar es ersetzen zu wollen. Insofern glaube ich, dass wir uns schon auch über die politische und gesellschaftliche Dimension der Gelassenheit noch mehr unterhalten müssen.
Gibt es Gelassenheit in Frankreich denn weniger als in Deutschland?
Wenn es um die gute Qualität des Essens geht, dann sind wir Franzosen besonders streng. Aber Sie sehen, dass wenn es auch um den Müll gibt, der, sage ich mal, sich anhäuft, ich glaube, das wäre in Deutschland undenkbar. Es gibt schon sehr wohl kulturelle, nationale Unterschiede, aber das hängt natürlich sehr davon ab, um welche Themen es sich jetzt nun mal handelt. Wenn wir reden über Streiks und die politische Dimension, dann wissen wir ja sehr wohl, dass es einen großen Stellenwert hat in Frankreich. Und deswegen die Gelassenheit müssen wir jeweils, wie vorhin gesagt wurde, auch in Bezug setzen zu politischen Systemen, aber auch natürlich zu der eigenen Person. Und da spielt meiner Meinung nach, wenn ich auf den individuellen Teil komme, die Selbstwertschätzung eine enorme Rolle.
Ich würde aber sagen, dass auch in der westlichen Geschichte, gerade in der Philosophiegeschichte, der Gelassenheit die politische Dimension eine große Rolle spielt. nämlich insofern, dass Philosophie schon im alten Griechenland immer auf dem Marktplatz stattgefunden hat. Das heißt, sie hat sich immer mit den Dingen beschäftigt, die grundsätzlich alle Menschen betreffen könnten. Und auch wenn die Stoiker oder wenn Seneca über Gelassenheit gesprochen hat und die Möglichkeit von Gelassenheit, dann ging es da nicht nur darum, sich ins private Glück zurückzuziehen, damit einem nichts mehr geschehen kann, sondern es ging schon auch immer darum, zu sehen, wie man als Gesellschaft gemeinsam leben könnte.
Aber man braucht ein gewisses System, in dem man sich sozusagen geborgen fühlt oder in dem man sich sicher fühlt, um gelassen zu sein, oder? Also auf der einen Seite ist es die Religion, auf der anderen Seite, ja, es ist vielleicht die demokratische Gemeinschaft, die Familie wäre jetzt wieder ganz individuell, aber Sie haben ja auch gesagt, Gelassenheit hat mit Demokratiefähigkeit zu tun. Das heißt aber nicht automatisch, dass man sich in der Religion geborgen fühlt.
Nee, aber tatsächlich denke ich, dieses gewisse Maß an Geborgenheit, ich würde es nicht Geborgenheit nennen, ich würde es eher nennen, dass wir in dem größeren Ganzen, das wir nicht im Griff haben, irgendeinen Sinn erkennen können. Und das kann eine religiöse Dimension sein, also diese Erfahrung von Sinnhaftigkeit eines größeren göttlichen Ganzen. Das kann aber auch nur eine gesellschaftliche Dimension sein, also beispielsweise ein demokratisches Miteinander als sinnhaft zu erfahren, auch wenn ich mich da nicht immer durchsetzen kann. Das heißt, die Möglichkeit, das größere Ganze, das ich nicht im Griff habe, als sinnhaft zu erfahren, das ist für mich schon eine Grundlage für Gelassenheit.
Das bedeutet aber doch, dass es eigentlich um eine Haltung geht. Ja, es geht um die Haltung und diese Haltung schafft die Möglichkeit, sich unterschiedlich in politischen, religiösen, wie immer gearteten Kontexten zu bewegen. Aber man kann eigentlich doch nicht sagen, dass Gelassenheit die Voraussetzung ist für Demokratiefähigkeit, sondern es ist eine vielleicht besonders wünschenswerte Haltung, um sich in einer Demokratie zu bewegen. Und andere Systeme, religiöse Systeme oder philosophische Systeme haben Modelle entwickelt, wie diese Haltung aussehen könnte und wie sie praktizierbar ist.
Gelassenheit hat schon insofern mit Demokratiefähigkeit zu tun, aus meiner Sicht, indem ich auch eine Toleranz habe für das andere Denken, das mir sogar fremde Denken. Totalitäre Systeme oder gar Religionen manchmal schließen das aus gegenüber andere Religionen, Andersgläubigen. Das heißt, wenn ich gelassen bin, dann kann ich mich selbst wertschätzen und kann entsprechend auch andere Wertsysteme zulassen, wer selbst sich erhöht und wer selbst sich als vollkommen erachtet, der wird natürlich auch nicht kompromissfähig sein, was ein großes Zeichen ist unseres demokratischen Verhaltens.
Effektiv entspannt heißt diese Sendung im SWR2-Forum. Ich wollte noch einen Aspekt reinbringen in die Diskussion, den wir noch wenig oder kaum besprochen haben. Die Effektivität, die wir ja immer wieder suchen. Herr Leviton, sich kurzzeitig effektiv herauszunehmen, also für kurze Zeit mal gelassen zu sein, sich zurückzulehnen, um dann danach wieder mit umso mehr Power und Produktivität und Tatkraft zurückzukommen. Ist das, was wir suchen, wenn wir nach Gelassenheit suchen?
Nein, keineswegs. Ich glaube, da sprechen Sie über die kurze Regenerationsphase oder dass ich ablenken oder dass ich tagträume. Aber für mich ist Gelassenheit Ausdruck einer Lebenseinstellung, einer Haltung. Und diese Haltung ist ein lebenslanger Prozess. Deswegen kann man nicht kurz mal dazwischen gelassen sein und ein- und ausatmen. Das ist eine Technik, die kann auch sehr wirksam sein. Aber das sollte man nicht verwechseln mit einer grundsätzlichen Haltung zum Leben. Und zu dieser Haltung der Gelassenheit gehört es, dass man mit Ernsthaftigkeit an die Dinge rangeht, aber sich selbst zum Beispiel nicht allzu sehr ernst nimmt.
Ja, aber es ist ja schon auch ein Modewort. Also wenn man gerade die Publikationen sieht, die jetzt so aus dem Boden sprießen, was Gelassenheit angeht. Also es ist gerade auch in gelassen zu sein.
Ich dachte noch am Anfang der Diskussion, es sei doch ein Modewort, jetzt gestresst zu sein. Was nun?
Ja, ich glaube, das Problem ist, dass da ja gar nicht differenziert wird. Und Gelassenheit hat ja tatsächlich diese große Tradition, auch sowas wie ein Übungsweg zu sein. Eben, was Sie gerade angesprochen haben, eine lebenslange Aufgabe zu sein, die immer Reflexion erfordert, sehr viel Bewusstsein erfordert, eben eine reflektierte Haltung sich selbst gegenüber und den anderen gegenüber zu entwickeln.
Ja.
Aber viele haben ja doch den Eindruck, dass sie nicht rauskommen aus ihrem Alltag, aus den Anforderungen des Jobs zum Beispiel. Wird ja auch oft als Maßgabe verstanden für den gestressten Arbeitnehmer, ob er jetzt in Führungspositionen ist oder in unteren Ebenen, sage ich mal. Gibt es denn auch sowas wie eine gelassene Unternehmensführung, Herr Leviton, beziehungsweise passen Kapitalismus und Gelassenheit eigentlich zusammen?
Naja, Kapitalismus bedeutet ja auch, dass wir eine Zuversicht haben im Hinblick auf die Zukunft, dass wir im Wettbewerb bestehen können. Aber das kann man ja nur, wenn man achtsam ist, wenn man sich der eigenen Stärken bewusst ist und wenn man auch lernt, mit Veränderungen umzugehen. Und das trifft nicht nur auf das Unternehmen, sondern auch auf die eigene Person zu.
Also ich denke, dass Kapitalismus und Gelassenheit eigentlich nicht gut zusammengehen, was sich auch daran zeigt, dass zum Beispiel die Philosophie ja doch sehr viel weniger finanziert wird als zum Beispiel die Betriebswirtschaft. Und das ist vielleicht gerade das Symptom, dass es einerseits so ein Thema ist, das alle beschäftigt, und andererseits aber wir in einer Welt leben, die eigentlich Gelassenheit ausschließt. Also man muss darum kämpfen, dass man überhaupt Gelassenheit wieder als wichtige Haltung einbringen kann.
Ich möchte zum Schluss jetzt noch fragen, ist Stress und Ärger, also das Gegenteil von Gelassenheit, eventuell auch Angst, nicht auch eine natürliche Reaktion auf das, was um uns herum passiert, wenn wir an Terrorbedrohung, Atomkatastrophe, Eurokrise und so weiter denken?
Ich glaube schon, dass das eine natürliche Reaktion ist, und ich denke auch, dass es eine ist, die man nicht ausschalten sollte. Aber wenn man sich die Möglichkeit erwirbt, sich von diesen Emotionen distanzieren zu können, das heißt, sie zu haben, aber sich nicht vollständig damit zu identifizieren und sie dann auch bedenken zu können, dann ist man der Gelassenheit einen großen Schritt näher. Es ist nämlich ein großer Unterschied, ob ich eine Wut habe oder ob die Wut mich hat.
Ich denke, es ist eigentlich eine andere Frage. Es wäre die Frage, wie gehen wir mit Risiken um? Und da könnte man natürlich dann auch wieder zur Gelassenheit kommen.
Frage ich anders zum Schluss, Herr Leviton. Was bringt Sie aus der Fassung? Gibt es da Momente, in denen man einfach nicht mehr gelassen bleiben darf? Also gibt es so eine Art von moralischer Bewertung?
Aus der Fassung würde ich nicht sagen, aber ich erlebe selbst, wie ich meine Gelassenheit verliere, wenn ich nicht alles so steuern kann, wie es mir gefällt, oder wenn ich mich Situation hilflos ausgesetzt fühle, wenn es jemandem schlecht geht oder wenn jemand von einer mir nahestehenden Person erkrankt und ich nichts tun kann. Das ist etwas, wo ich sehe, das fällt mir schwer, das zuzulassen und es mit Gelassenheit anzunehmen.
Frau Knapp, gibt es sowas, dass man nicht mehr gelassen bleiben darf? Also wenn man jetzt an Menschenrechtsverletzungen denkt, zum Beispiel Angriff auf alte Leute in der Straßenbahn. Also gibt es so eine moralische Wertung von Gelassenheit?
Ich denke, dass man angesichts von Ungerechtigkeiten oder Grausamkeiten, auch wenn man sie nicht ändern kann, nie ruhig und unbeteiligt bleiben darf, innerlich unbeteiligt bleiben darf. Für mich bedeutet Gelassenheit, dass ich trotz meines Wissens, dass ich manchmal nichts ändern kann, meinen Platz einnehme in der Welt und meine Meinung sage und das tue, was ich in diesem Augenblick tun kann, auch wenn es nichts ändern wird. Das ist für mich eine Frage von Gelassenheit. Auch bei Dingen, die ich nicht ändern kann, das zu tun, was mir jetzt gerade möglich ist. Zum Beispiel jemandem ein Lächeln zu schenken oder was auch immer es ist. Mit so einem gewissen Handlungsspielraum hat man ja.
Man kann auch gelassen protestieren.
Ja, ich finde schon, durchaus. Ich finde, man kann gelassen protestieren. Und man muss in den meisten Fällen gelassen protestieren. Denn in den meisten Fällen hat man ja nicht die Möglichkeit, das Große und Ganze zu verändern.
Frau Basu, zum Schluss. Gibt es Situationen, in denen, die Sie aus der Fassung bringen, beziehungsweise wo Sie sagen, da darf man gar nicht gelassen bleiben?
Also ich würde das so ähnlich sehen wie Frau Knapp. Es geht letztlich darum, dass man natürlich seine Meinung, seinen Standpunkt einbringt, aber gleichzeitig eben auch erkennt, wo die eigenen Grenzen liegen. Und das darf einen aber nicht daran hindern, dann, soweit es möglich ist, einzugreifen. Das würde ich auch noch nicht als ein Aufgeben der Gelassenheit sehen.
Effektiv entspannt, was bedeutet eigentlich Gelassenheit? Darüber diskutierten in diesem SWR2-Forum die Ethnologin Professor Helene Basu von der Uni Münster, die Philosophin Dr. Nathalie Knapp aus Berlin und der Psychologe Louis Leviton aus München. Am Mikrofon war Carsten Umlauf.